Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Diesmal wieder mit mir, mit Tina Gentner. Und es ist Frühjahrszeit in Hellerbrunn. Und ihr wisst, was das heißt. Es gibt Nachwuchs an allen Ecken und Enden. Und wir lieben es ja, euch von Tierjungen zu berichten. Das machen wir heute. Und weil wir ja auch so unheimlich gern von Tieren berichten, die eher unbekannt sind, wo man vielleicht auch gerne mal dran vorbeiläuft, kombinieren wir das jetzt einfach. Wir starten hier bei einem der unbekanntesten Huftiere überhaupt. Tierpflegerin Franziska Götz ist bei mir. Franzi, Hand aufs Herz. Hattest du jemals von diesen Tieren gehört, bevor du hier angefangen hast zu arbeiten?
Also vor meiner Ausbildung habe ich von denen noch nie gehört tatsächlich. Schon mal gesehen, ja, Bilder in irgendwelchen Dokumentationen oder so, aber mich so richtig befasst mit Takin oder so, ganz ehrlich, nein.
Inzwischen kennt sich die Franzi natürlich aus, es ist ihr täglich Brot hier. Wir sind bei den Takinen und zwar, wenn wir ganz genau sind, bei den
Mishim-Takinen.
Und wir schauen auf eine kleine Familie inzwischen. Magst du sie uns mal vorstellen?
Ja, gerne. Also wir haben einmal unseren Bullen, das ist der Hugo, das Männchen und auch der Papa von unseren dieses Jahr geborenen Jungtieren. Da haben wir dann einmal mit Mutter Saona unseren kleinen Amal, der ist im Februar geboren. Und dann haben wir jetzt im April von unserer Vasant noch ein Jungtier bekommen, ein kleines Mädchen, die Antioxidantie auch mit A.
Was ist denn da passiert bei der Namensfindung?
Meine Kollegen fanden den Namen lustig und wollten ihn unbedingt haben.
Okay, also wir haben demnach Halbgeschwister, weil selber Papa, unterschiedliche Mamas.
Genau, ja, sind Halbgeschwister. Der große Bruder ist auch sehr fanat in seine kleine Schwester. Seit Beginn, seit das Kleine geboren ist, ist er immer mit dabei, beschützt sie, passt auf sie auf, guckt, wo sie ist, leckt sie ab, spielt mit ihr. Also ganz, ganz toller großer Bruder. Auch der Papa ist immer mit dabei. Hält sich meistens fern von den Babys, weil die Mütter ein bisschen beschützerisch logischerweise drauf sind. Aber mal hingehen, schnüffeln, da ist er auch immer ganz gern mit dabei und ganz toller Papa.
Oh, und jetzt ist das ganz Kleine, glaube ich, gerade aufgestanden. Ja. Das ist wirklich noch, also das geht mir wahrscheinlich nicht mal bis zum Knie, oder?
Nein, das ist noch sehr, sehr putzig.
Sieht fast noch aus, als wäre es ein bisschen wackelig unterwegs auf den Beinen.
Ja, also Takine kommen ja aus dem Himalaya-Gebirge, aus bis zu 5000 Metern Höhe. Sind aber dazu eigentlich in der Lage, direkt nach der Geburt schon über die Steine zu hüpfen. Das machen unsere Jungtiere hier auf der Anlage über die paar Steine, die wir hier gebaut haben, auch sehr, sehr gerne. Ja, dieses wackelige Gang ist natürlich für die, die sind immer auch die Erwachsenen, torkeln so ein bisschen durch die Gegend. Das ist einfach deren Gang,
was sie so, der typische
Gang. Das ist der typische Gang, was sie so liebevoll und entzückend macht.
Also sie haben ja schon auch ein bisschen ein kurioses Aussehen. Ich überlege schon die ganze Zeit, mit was ich es vergleichen kann. Ich glaube, ich habe gelesen, man nennt sie auch Gnu-Ziege. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil es hat irgendwie was Ziegenartiges, es hat was Gnu-Artiges, gerade dieser abgeflachte Kopf. Es sind unglaubliche Kletterer, was man jetzt bei dieser Masse an Tier sich gar nicht vorstellen kann.
Ja, genau. Also da ist die wissenschaftlich noch nicht so wirklich einig und man spekuliert auch noch viel und untersucht viel. Momentan gehören sie tatsächlich zu den Ziegen.
Ja, wirklich?
Genau, sie gehören zu den Ziegen. Aber dadurch, dass sie ja auch viele Merkmale von Kühen haben, ist man da immer noch am Untersuchen, ob sie nicht doch vielleicht zu den Kühen dazuzählen sollten. Aber momentan gehören sie zu den Ziegenartigen, was auch mit Klauen, Lebensweise und so weiter zu tun hat.
Jetzt sind wir ja mit dem Podcast. Wir dürfen hinter die Kulissen. Wir dürfen oft an Orte, wo die anderen nicht hinkommen. Bei so einer Tiergeburt waren wir, glaube ich, aber auch noch nie wirklich dabei. Du ja wahrscheinlich eher schon. Ich weiß nicht, wie es bei den Takinen war. Ich meine, die warten wahrscheinlich auch nicht ab, bis dein Dienst losgeht. War da jemand dabei?
Nein, bei beiden Geburten war niemand dabei. Die haben beide über Nacht die Jungtiere auf der Anlage in der Gruppe bekommen. Als wir kamen morgens, war das Überraschung. Kind ist da, Kind geht's gut, Kind läuft schon mit und hat auch schon getrunken. Wir haben einfach nur dann im Nachhinein mit den Tierärzten den ersten Jungtiercheck gemacht, um zu gucken, was ist das für ein, was für ein Name kriegt er, geht's ihm gut, was für ein Geburtsgewicht hat er, was hat er irgendwelche Auffälligkeiten, woran man ihn erkennen kann. Er ist zum Beispiel sehr dunkel, hat seine großen Fledermausöhrchen, war sehr groß im Vergleich zu unserer kleinen süßen Maus. Die hat aber ein Krönchen von der Fellfärbung her jetzt schon, die hat ein kleines Diadem, ja.
Und jetzt weiß ich, ihr seid ja auch für all diese Aufgaben zuständig, wo man euch jetzt vielleicht nicht so drum beneidet, also Anlage sauber halten und so. Ist das nach einer Geburt eigentlich eine ganz schöne Sauerei?
Ja und nein. Also das kommt immer drauf an. Als wir jetzt kamen, hatten die ihre Plazenta schon gefressen. Das machen ja viele Tiere.
Wird es dann von Papa und Mama gefressen? Weiß man das?
Nein, es wird nur von der Mutter gefressen. Das geht einfach darum, die Eiweiße, die Inhaltsstoffe, die ja eigentlich die Mutter dem Kind zugeführt hat, das schon mal wieder ein bisschen aufzufüllen für sich selbst. Die Väter sind da gar nicht dran interessiert. Manche Mütter machen es, manche machen es nicht. Wir haben dann nur noch so ein bisschen Blut auf der Anlage und ein bisschen feuchtes Stroh gefunden. Ansonsten hat er nicht mehr einfach viel zu aufzuräumen.
Jetzt freut man sich als Besucher und Besucherin ja wahnsinnig, wenn es Nachwuchs gibt, weil dann gibt's was zu sehen, man hat irgendwie Tierjunge, dann ist ja auch auf der Anlage meistens ein bisschen mehr los, dann wird da gespielt, dann gucken die Mütter nach den Kleinen, die Väter bei manchen Arten auch ein bisschen. Für euch wahrscheinlich ja schon auch mehr Arbeit, oder? Wie hat sich denn jetzt dein Arbeitsalltag geändert? Jetzt nochmal allein durch, du musst mir nochmal heißen, Amal und?
Antioxidantie. Hat sich nicht viel geändert. Säugen tun die Mütter ganz, ganz toll. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn jetzt zum Beispiel die Vasant, die war die Erstgebärende, das ist ihr allererstes Jungtier überhaupt gewesen. Wenn es da irgendwelche Probleme gegeben hätte, dass wir da hätten sagen müssen, vielleicht müssen wir es mit der Flasche aufziehen oder wir müssen mal gucken, wie wir zuhelfen können. Aber ansonsten, die machen alles selbst, da haben wir gar nicht viel zu tun. Wir müssen nur gucken, spielen sie gut, wachsen sie schön, sind sie fidel und mehr brauchen wir tatsächlich nicht helfen.
Jetzt war es vielleicht gar nicht unbedingt Zufall, dass es jetzt Nachwuchs gibt, denn so lange gibt's ja noch gar nicht den Bullen hier auf der Anlage. Der Hugo kam, glaube ich, aus Nürnberg?
Genau, ja, der kam im November 2024, kam der hier aus Nürnberg an, direkt zu Vasant und Saona. Allerdings war Vasant damals noch viel zu jung, die war noch gar nicht geschlechtsreif, also konnte noch gar keine Babys bekommen. Die ist letztes Jahr das erste Mal in die Geschlechtsreife gekommen und... Was soll ich sagen? Hugo hat direkt getroffen. Es kam direkt das Baby von ihr zur Welt und da sind wir alle sehr, sehr happy drüber.
Wir haben es am Anfang schon gesagt, wir stellen ja total gern eben auch Tiere vor, die jetzt nicht bei jedem Besucher und Besucherin vorne auf der Eins stehen, wenn sie nach Heilerbrunn kommen und sagen, endlich lasst uns zu den Tag hingucken. Wir können heute alles verändern, Franzi. Du könntest jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung und PR für die Taghinne machen. Warum sagst du denn, sollte man hier mal vorbeischauen?
Ja, also natürlich momentan ganz klar, die Jungtiere, die sind zuckersüß. Man glaubt gar nicht, dass die wirklich mal zu so massigen Tieren heranwachsen. Es ist jetzt gerade auch wirklich schön, den Unterschied zu sehen, von wie klein sind sie und wie groß werden sie mal. Aber ich finde allgemein einfach da durch das Aussehen, dass man nicht genau sehen kann, ist es jetzt Ziege, ist es jetzt vielleicht doch ein Gnu oder sonstiges, sind die doch sehr besonders. Ja, sie sind ein bisschen trottelig auf der Anlage, nicht immer sehr aktiv. Aber gerade wenn jetzt zum Beispiel Karotten geschmissen werden, was durchaus nachmittags auch der Fall sein kann, dann sieht man auch gern mal, wie sie über die Steine flitzen, wie sie sich gegenseitig jagen, wie sie sich ärgern. Auch das Geräusch von denen, wenn sie sich gegenseitig anprusten und dem wegscheuchen wollen. Es ist was Besonderes, was man nicht immer sieht.
Franzi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann alles Gute mit Amal und Antioxidantie.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr kommt uns besuchen.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellerbrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Wissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellerbrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellerbrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
So, ich bin immer noch bei den Taghinnen und jetzt ist Lena Bockreis bei mir, Kuratorin hier in Hellerbrunn und eigentlich fester Bestandteil von Mir ist ein Tier. Hallo Lena.
Hallo Tina.
Wir haben schon einiges gehört über die Kleinfamilie bei den Takinen mit den kuriosen Namen für die Kinder Amal. Und ich mache gleich den Test. Weißt du, wie die Kleine heißt?
Ja, das ist die Antioxidantie.
Ja, genau.
Ohne mich zu versprechen. Yay.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, Nachwuchs ist immer schön, aber Nachwuchs bei den Takinen ist ja auch besonders, weil es eine gefährdete Tierart ist. Kriegt man da irgendwie Glückwunsch vielleicht auch so von anderen Zoos?
Der Hugo kam ja vor 2 Jahren zu uns aus dem Tiergarten Nürnberg und ich habe auf jeden Fall der Kollegin gleich auch geschrieben aus dem Tiergarten Nürnberg, dass es erfolgreich war, dass er zu uns umgesiedelt ist, dass wir gleich 2 Nachwuchstiere bei den Takinen haben und die hat sich auch sehr gefreut und hat es dort an die Kollegen weitergegeben.
Und was heißt es also jetzt für euch, wenn eine gefährdete Tierart hier Nachwuchs hat? Ist das jetzt auch schon Teil sozusagen einer Zucht? Wir sprechen ja ganz oft schon immer in Fachwörtern hier das EEP, das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Ist das jetzt sozusagen schon Teil des Ganzen und redet man letztlich im ganz großen Rahmen gesprochen davon, hey, wenn wir hier nachzüchten können, dann können wir die Tiere vielleicht auch irgendwann wieder auswildern?
Ja, also das ist auf jeden Fall schon ein Teil von dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm, wo es ja einen Koordinator gibt, der ganz genau raussucht, welche Tiere genetisch gut zueinander passen und dann eben auch rausgesucht hat, dass der Hugo sehr gut zu unseren beiden Damen genetisch gepasst hat. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass wir sagen können, dass die beiden irgendwann mal in eine Wiederansiedelung gehen werden. Da sind noch ganz, ganz viele Schritte dazwischen. Aber sie sind auf jeden Fall dadurch Teil der Reservepopulation, die wir in unseren Zoos haben.
Mir fällt bei dem Wort immer, habe ich so ein Bild im Kopf von Arche Noah.
Ja, das kann man ganz gut miteinander vergleichen, bloß dass wir ein bisschen mehr als nur 2 Tiere in unserer EEP-Arche Noah haben, was man auch einfach braucht, um die Genetik möglichst variabel zu halten. Aber ja, also letztendlich ist eine Reservepopulation in den Zoos dafür da, dass falls diese Tierart mal aussterben sollte, dass wir davon noch eine gesunde Population bei uns im Zoo haben oder in unseren Zoos, das sind ja nicht nur wir, und gegebenenfalls eben die Tiere auch wieder ansiedeln können.
Jetzt ist das Unterfangen natürlich immer schwierig und aufwendig und langfristig. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es aber auch noch Unterschiede zwischen den Tieren gibt. Dass es vielleicht Tiere gibt, wo man sagt, Mensch, bei denen ist vielleicht eine Wiederansiedlung gar nicht so schwierig. Oder auch Tiere, wo man sagt, puh, da ist es so gut wie unmöglich. Gibt es diese Unterschiede?
Ja, auf jeden Fall. Also wo es definitiv sehr, sehr schwierig ist, sind Raubtiere. Weil da haben wir einfach das Thema, dass sobald die in menschlicher Obhut geboren werden, reagieren sie anders auf den Menschen, wie wenn sie jetzt in der Natur geboren werden. Also bei Raubtieren ist es super kompliziert, dass die wirklich selber auf Nahrungssuche gehen und nicht irgendwie in die Dörfer ziehen, um sich dort ihr Futter vom Menschen zu holen, weil sie es halt eben so gelernt haben, dass sie vom Tierpfleger das Fleisch hingelegt bekommen.
Jetzt hört man ja auch oft, ja, das ist aber auch ein bisschen so eine Wunschvorstellung, dass das mit dem Wiederansiedeln klappt. Es gibt aber auch schon Tierarten, die eigentlich als ausgestorben galten, in den Zoos war und wieder angesiedelt wurden, oder?
Ja, durchaus. Also wir haben zum Beispiel hier in Hellerbrunn die Morgazellen oder auch die Przewalski-Pferde, wo wir zum Teil auch schon bei Wiederansiedelungen teilgenommen haben und das eben auch eine Tierart ist, die ein EEP haben, wo es Wiederansiedlungsprojekte auch aktiv aktuell gibt.
Also Nachwuchs ist ja eigentlich immer zumindest auf der Seite von Besucher und Besucherinnen große Freude. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man manchmal schon auch, wenn man einen Zoo so im Blick haben muss, wie ihr das als Kuratoren tut, denkt, ho, an der Stelle Nachwuchs, da ist ja eh schon ein bisschen eng auf der Anlage, weil ist ja klar, da sind jetzt mehr Tiere. Das heißt, manchmal muss man ja wahrscheinlich auch überlegen, was tun wir denn, dass es da keinen Nachwuchs gibt oder gibt es die Überlegung gar nicht bei euch?
Naja doch, natürlich gibt es die Überlegung auch. Also die Aufgabe von einem EEP-Koordinator ist ja nicht nur zu gucken, welche Tiere genetisch gut zusammenpassen, sondern auch zu gucken, ob ich den Nachwuchs überhaupt platzieren kann, ob es sinnvoll ist zu züchten oder nicht. Wobei natürlich dieses sinnvoll zu züchten immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Also auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass der EEP-Koordinator sagt, wir haben zum Beispiel keinen Platz bei den Eisbären, also bitte stellt die Zucht ein. Aber so ein Eingriff ist natürlich schon recht rabiat, dass die Tiere sich nicht mehr fortpflanzen dürfen.
Wie würde man denn vorgehen? Also jetzt Kondome auszulegen macht wahrscheinlich wenig Sinn. Gibt's dann die Pille für den Eisbär oder trennt man Männchen und Weibchen und guckt, dass es nicht mehr zum Akt kommt? Oder habt ihr da Möglichkeiten?
Das kommt auch sehr auf die Art drauf an. Also es gibt auch die Möglichkeit, die Antibabypille zu geben, zum Beispiel bei unseren Schimpansen, wo wir es ja jahrelang hatten. Jetzt aber nicht mehr, wir haben ja Nachwuchs.
Da gibt's auch Nachwuchs, genau.
Ja, genau. Eine Alternative ist natürlich auch, dass man die Geschlechter trennt, wobei das auch auf die Art ankommt. Also ich habe ja zum Beispiel, bin ja die Koordinatorin fürs Vicuña-EP, da habe ich das Problem, dass männliche Vicuñas zusammen in der Gruppe nicht funktionieren. Also nur, wenn man eine riesige Fläche hat und sie sich gut aus dem Weg gehen können. Das heißt, da ist Geschlechtertrennung zum Beispiel eher schwierig. Genau, und ist eben immer so die Frage, ob man jetzt sagt, man greift in die Fortpflanzung ein oder aber man schaut, was man mit dem Nachwuchs macht. Und das gehört natürlich auch immer so ein bisschen dazu, dass man abwägt, es ist wichtiger, dass die Tiere züchten, weil je mehr ich züchte, umso gesünder ist meine Population, weil ich natürlich immer wieder Jungtiere habe und auch die erwachsenen Tiere regelmäßig züchten dürfen und können, was zum einen einfach auch medizinische Vorteile hat. Also man weiß bei verschiedenen Tierarten, wenn Weibchen lange Zeit nicht züchten, dass sie irgendwann auch gar nicht mehr züchten können. Und wenn ich dann plötzlich wieder züchten muss, weil ich zu wenig Tiere habe, dann geht's eventuell gar nicht mehr aus medizinischen Gründen. Und auch aus Verhaltensgründen ist es natürlich eigentlich immer von Vorteil, wenn die Tiere züchten dürfen, wenn sie ihre Jungtiere aufziehen dürfen. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Beschäftigung.
Ich würde vorschlagen, wir drehen noch eine kleine Runde, weil die beiden hier sind ja nicht der einzige Nachwuchs, den ihr im Moment hier in Hellabrunn habt.
Nee, wir haben noch ganz viel Nachwuchs.
So, Mir Santier, ich bin mit Kuratorin Lena Bockreis ein ganz kleines Stückchen nur weitergelaufen. Wir sind jetzt, hier ist aber kuschelig warm, im Nashornhaus und recken die Köpfe nach oben. Das letzte Mal waren wir hier gemeinsam beim Ameisenbär, heute geht's aber um jemand anderen, Lena.
Ja, und zwar um die Faultiere, die sind nämlich auch noch hier drin.
Da oben hängt jemand ganz entspannt in so einer Art Hängematte. Ich sehe da oben, glaube ich, noch einen, ein Fellknäuel und da drüben noch ein drittes.
Ja, genau. Wir haben hier 4 Faultiere drin. Bei einem hängt noch ein kleines Baby am Bauch.
Weil auch die Faultiere Nachwuchs haben, ist denn eine Faultiergeburt auch eine ganz langsame Sache? Weil bei denen läuft ja alles relativ langsam ab. Weiß man das?
Also tatsächlich habe ich noch nie eine Faultiergeburt gesehen. Aber ja, man könnte sich vorstellen, dass es auch ganz langsam geht. Also es ist ja so, dass das Junge kommt aus der Mutter raus und kriecht dann relativ schnell auf die Bauchseite. Relativ schnell für ein Faultier.
Ich glaube, bei den Faultieren ist es aber nicht ganz so einfach rauszufinden, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, oder?
Genau, also die Faultiere haben keine äußeren, sichtbaren, eindeutig identifizierbaren Geschlechtsorgane.
Auch die erwachsenen Tiere nicht?
Also dann ab einem gewissen Alter schon, aber braucht relativ lang. Und mit eindeutiger Sicherheit funktioniert es auch wirklich nur über die chromosomale Bestimmung, ob es Männchen oder Weibchen ist.
Das heißt, ihr seid hier auch noch unsicher?
Ja.
Dann gibt es auch noch keinen Namen mit A.
Doch, tatsächlich gibt es einen Namen, weil nämlich die Faultiere eine Jungtierpatenschaft haben. Also jemand hat die Patenschaft übernommen und darf bei der Jungtierpatenschaft auch den Namen aussuchen. Wir haben aber gesagt, es muss unbedingt ein Name sein, der für beide Geschlechter funktioniert.
Und kannst du den schon verraten?
Der Name ist Alex.
Also entweder die Alex oder der Alex. Und so eine Geburt findet dann aber auch in der Höhe statt oder kommen die dafür auf den Boden runter?
Nee, es findet in der Höhe statt, ja. Eigentlich gehen Faultiere wirklich nur auf den Boden, um Kot abzusetzen. Und also gerade bei der Geburt gehen sie auch nicht runter, weil für ein Faultier, wenn es auf den Boden geht, ist ja eigentlich eher eine Gefahr, weil es kann sich da nicht schnell bewegen. Es lauern dort irgendwelche Feinde und von dem her sind sie in der Höhe sicherer.
Wobei ich ja dann ehrlich gesagt auch zum Kot ablassen nicht runtergehen würde, wenn es unten gefährlich ist. Man könnte ja auch eigentlich wunderbar vom Baum oben runterkacken, aber das machen sie nicht.
Wir sind ganz froh, dass sie das nicht machen. Sonst hätten unsere Besucher ab und zu mal was auf dem Kopf.
Oh, jetzt ist hier ein bisschen Bewegung. Da sieht man einen Arm, glaube ich.
Der Arm, genau, dass der eine braune Arm zum Baby gehört, ja.
Ja, man sieht auf dem Körper der Mutter, da bewegt sich so ein kleiner Arm. Ich sehe zwei kleine Krallen, das ist der Beweis, oder? Das ist der Arm.
Wir haben aufs richtige Faultier geguckt.
Oh, und jetzt schaut die Mama auch einmal in Zeitlupe zu uns, dreht sich und streckt uns jetzt den Rücken und das Hinterteil entgegen. Und jetzt können wir also vom Kleinen überhaupt gar nichts mehr sehen.
Genau. Ja, man braucht auch als Tierpfleger von den Faultieren manchmal ein bisschen Geduld, um was zu sehen.
Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellabrunn.de.
Ja, ich nenne es heute den Podcast der kurzen Wege, denn wenn man auf der Suche nach Nachwuchs in Hellabrunn ist, muss man heute nicht weit gehen. Wir sind ja nur wenige Schritte vom Nashornhaus entfernt an der Banteng-Anlage und schauen auch auf Jungtiere oder auf ein Jungtier, Lena?
Aktuell haben wir ein Jungtier, aber weitere können durchaus folgen.
Die Bantengs klingen eigentlich ein bisschen wie so eine Lügengeschichte, die einem einer auftischen will. Rinder, die im Regenwald zu Hause sind, gute Schwimmer sind, ab und zu Salzwasser trinken und nacht- und dämmerungsaktiv sind. Mhm. Stimmt aber alles, oder?
Ja, stimmt alles.
Ist es nicht total ungeschickt, wenn man so ein imposantes Rind ist und im Regenwald zu Hause ist? Bleibt man da nicht ständig irgendwo hängen?
Ja, die trampeln sich schon ihre Wege durch den Regenwald. Also es ist oft so, dass die Tiere dann auch wirklich die gleichen Pfade nutzen und richtige so Autobahnnetze in Anführungszeichen durch den Regenwald haben.
Und die sind auch eine gefährdete Tierart, oder?
Genau, die sind auch gefährdet in der Natur und es gibt eben auch ein EEP, an dem wir uns fleißig beteiligen.
Also auch hier sind Nachzuchten gewollt. Banthengs sind aber auch ein bisschen wie vielleicht am Anfang die Taghinne, jetzt nicht die Tiere, die bei jeder Familie oder Besucher, Besucherin, die nach Hellabrunn kommt, auf der Eins steht, wo man sagt, heute gehen wir mal wieder zu den Banthengs. Ich habe es vorher schon zu Franzi gesagt, wir können das heute ändern, Lena. Mhm. Wieso sollte man denn bei den Banthengs mal vorbeikommen?
Also zum einen finde ich sie unglaublich hübsche Rinder und wie du schon gerade gesagt hast, sind sie sehr, sehr beeindruckend in ihrer Lebensweise. Und was natürlich bei uns auch einfach toll ist zu sehen, wir haben hier eine Gruppe wie in der Natur. Also wir haben hier hinten diese dunkelbraune, das ist der Stier.
Der wirklich eine richtig andere Farbe hat, gell?
Ja, genau. Also bei dem ist es auch so, dass wenn man jetzt den kastrieren würde, also es ist eine chemische Kastration meistens, würde der seine braune Farbe verlieren.
Okay.
Genau, und dann sieht man eben die hellbraunen Kühe, die Weibchen und jetzt eben auch das Jungtier. Und da kann man auch wirklich, also jetzt gerade liegen sie alle in der Sonne, aber wenn ein bisschen später am Tag ist, dann kann man durchaus da auch schön einfach die Sozialstruktur und die Interaktionen beobachten.
Bisschen, aber irgendwie muss ich gerade auch an Strand von Rimini denken, nur mit mehr Platz, weil die liegen also so entspannt, wirklich in der Sonne. Also man merkt, die suchen gerade im Moment sogar die Wärme und liegen ja hier in dem Sand, wo ich mir vorstellen könnte, der wärmt von unten auch nochmal.
Ja, die kommen ja aus Indonesien, wo es durchaus warme Temperaturen hat. Jetzt kommt es uns auch schon warm vor nach dem kalten Winter, aber die packen noch einige Grad mehr.
Wollen wir noch zum Schluss einen kleinen weiteren Rundumschlag machen? Also keine Gewähr auf Vollständigkeit. Also wir haben angefangen bei den Taghinnen, da gibt's Nachwuchs. Wir waren bei den Faultieren mit dem Nachwuchs. Hier bei den Bantengs, du hast schon ganz kurz angesprochen vorher, bei den Schimpansen gibt's ja auch ein Junges.
Mhm, genau, da weiß man, dass es ein Mädchen ist. Und wir haben ja auch eine Besucherumfrage gemacht, wo abgestimmt werden durfte, welchen Namen es kriegen soll. Ayana.
Ayana, okay. Und hast du sonst noch, wenn man also jetzt für den nächsten Tierparkbesuch eine, ich sag mal, Nachwuchsrunde sich zusammenstellen will, wo könnte man nach Taghin, Faultier, Banteng, Schimpanse, wo könnte man noch vorbeischauen?
Also auf jeden Fall im Mühlendorf. Da haben wir jetzt zu der Jahreszeit auch mal viele Jungtiere. Wir haben zum Beispiel bei den Gigantana-Ziegen. Es ist zum Beispiel auch vor einigen Tagen ganz frisch ein Dahomey-Zwergrind geboren.
Jetzt sind wir natürlich vor allen Dingen bei, ich sag mal, den etwas größeren Tieren hier unterwegs, wo die Jungtiere sehr offensichtlich sind. Ich könnte mir aber vorstellen, den allermeisten Nachwuchs gibt's in anderen Bereichen, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, so mengenmäßig ist es natürlich im Aquarium ganz gut zu treffen. Also zum Beispiel bei den Seepferdchen haben wir gerade sehr viel Nachwuchs. Und das ist ja auch bei Fischen so, da kommen ja dann, und bei Seepferdchen, da kommen ja dann nicht ein Jungtier meistens, sondern ganz viele. Und regelmäßig Nachwuchs haben wir auch bei unseren Haus- und Wildmeerschweinchen.
Wenig Nachwuchs, wahrscheinlich eben bei den ganz großen Säugetieren, könnte ich mir vorstellen. Gibt's aber auch eine Tierart, wo man sagt, da hatten wir noch nie Nachwuchs?
Ja, tatsächlich fällt mir gerade eine Art ein, die Aldabra-Riesenschildkröte. Also es gibt nur ganz wenigen, denen es überhaupt bisher gelungen ist, die nachzuziehen. Wir hatten schon mal Eier, aber die waren leider unbefruchtet und da kam nichts raus. Und also die Aldabra-Riesenschildkröte hat ja auch ein EEP und dafür ist eben bei solchen Tierarten auch ein EEP da. Also dass man wirklich Forschung betreibt, Wissenschaft betreibt, was sind die Bedingungen, die ich brauche, um diese Tierart zu züchten, weil es eben noch nicht so funktioniert.
Also, ihr habt jetzt Tipps bekommen, wenn ihr das nächste Mal wirklich von einem Jungtier zum nächsten laufen wollt, dann wisst ihr jetzt, wie ihr das anstellen könnt. Lena, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und wenn ihr jetzt direkt gleich weiter hören wollt, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. In der Folge 106 waren wir mit der Zootierärztin Christine Gohl unterwegs, auch bei der Jungtierversorgung. Weil klar, wenn es Nachwuchs gibt, dann sind auch die Tierärztinnen und Tierärztinnen erstmal gefragt. Viel Spaß beim Entdecken, ich bin die Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.